HR Info Wirtschaft
mit Alexander Schmidt. Nur über wenige Themen in Deutschland wird gerade so heftig diskutiert wie über die Windkraft. Ihr Ausbau ist ins Stocken geraten, in Hessen geradezu eingebrochen. Und das, obwohl die Bundesregierung einen ehrgeizigen Plan verfolgt. Bis in 4 Jahren soll das letzte Kernkraftwerk abgeschaltet und der Ökostromanteil 6 Jahre später auf rund 2/3 gestiegen sein. Damit stehen Deutschlands Klimaziele vor dem Aus, warnt die Frankfurter Umweltwissenschaftlerin Martina Klärle.
Wenn wir in dieser Geschwindigkeit der letzten 3-4 Jahre weitermachen, werden wir unsere Klimaschutzziele für 2030 und schon gar nicht für 2050 erreichen.
Bundesumweltminister Altmaier hat jetzt die Vertreter der Windenergiebranche an einen Tisch geholt, um über Auswege aus der Krise zu diskutieren. Wie es weitergehen soll mit der Windkraft hierzulande, ist unser Thema in hr-info Wirtschaft. Die Bundesregierung fördert die Windkraft mit Milliarden Euro. Trotzdem bekommen viele Unternehmen die Flaute in der Windkraft zu spüren. Einige haben schon Personal entlassen und es gab auch bereits Firmenpleiten. Die Windkraftbranche steckt in Deutschland in der Krise. Jutta Nieswand berichtet.
Die Krise der Windkraftbranche ist sehr dramatisch. Diese Ansicht ist Volker Quaschning, Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Wir haben einerseits die katastrophale Situation in der Branche selber mit Arbeitsplatzverlusten von Tausenden von Arbeitsplätzen. Und auf der anderen Seite ist es eine Katastrophe für den Klimaschutz. Wir wissen, dass wir einen Großteil der Klimaschutzbemühungen durch die Windkraft und die Photovoltaik erbringen müssen. Und wenn das Zugpferd für den Klimaschutz, die Windenergie, uns wegbricht, haben wir in Deutschland praktisch gar keine Chance mehr, aus eigener Kraft klimaneutral zu werden.
Von einer Ausbaukrise der Windkraftanlagen in Deutschland spricht Matthias Zehlinger vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA. Verantwortlich dafür macht er vor allem die Entscheidung der Bundesregierung für ein Ausschreibungssystem seit 2017.
Davor konnte bauen, wer wollte, und hat dann seine feste Vergütung bekommen. Seitdem haben wir ein definiertes Volumen und das Recht, gefördert zu werden, wird sozusagen umgekehrt versteigert. Wer am niedrigsten Förderung braucht, der bekommt dann den Zuschlag.
Dadurch seien sogenannte Bürgerenergiegesellschaften gefördert worden. Die hätten auch ohne Genehmigung einer Windkraftanlage in Versteigerungen mitbieten können. Doch nach dem Zuschlag habe dann erst nicht gebaut werden können, weil die Genehmigungsverfahren noch angedauert hätten. Wolfram Axthelm, Geschäftsführer im Bundesverband Windenergie, kritisiert außerdem, mit diesem Ausschreibungsverfahren sei auch das Volumen neuer Windkraftanlagen fast halbiert worden.
Das hat Folgen für die gesamte Wertschöpfungskette der Branche. Es sind natürlich in erster Linie die Hersteller der Anlagen und die Zulieferer betroffen. Es trifft aber auch ganz hart die Logistikbranche, die also die Anlagen zum jeweiligen Standort fährt, die auf einmal keine Aufträge mehr haben. Gutachter, Sachverständige, Planungsunternehmen, denen sozusagen Aufträge wegbrechen und die sich jetzt Sorgen machen, wie sie im deutschen Markt weiter agieren können.
Dass es überhaupt so weit hat kommen können, das führt Volker Quaschning von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin auf ein Dilemma der Bundesregierung zurück. Auf der einen Seite wolle sie eine schnelle Energiewende und den Klimaschutz vorantreiben. Auf der anderen Seite gäbe es aber noch die klassische Energiewirtschaft mit den Kohlekraftwerken.
So hat man in den letzten Jahren dann einfach entschieden, wir wollen doch noch die nächsten 10 oder 20 Jahre Kohlekraftwerke weiter betreiben. Und das war eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund, die Bedingungen für den Windkraftausbau zu verschlechtern.
Auch auf Landesebene sei der Ausbau der Windenergie ins Stocken geraten. Denn einzelne Bundesländer hätten mit Sonderregelungen Hindernisse aufgebaut, sagt Wolfram Axthelm vom Bundesverband Windenergie.
Auf 2% der Fläche sollte der Bau von Windenergieanlagen in jedem Bundesland möglich sein. Das bedeutet im Umkehrschluss, 98% der Fläche bleiben frei. Wenn wir dort die modernsten Anlagen installieren, können bis 2050 insgesamt 200 Gigawatt Wind an Land installiert werden.
Letztlich braucht es dafür, da sind sich die Experten einig, nicht nur ein klares Bekenntnis von Bund und Ländern für den Ausbau der Windenergie, sondern auch neue Maßnahmen, um die Genehmigungsprozesse für Windkraftanlagen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen, ohne dass Artenschutz und Bürgerwille auf der Strecke bleiben.
Artenschutz und Bürgerwille, das sind 2 Schlüssel beim Ausbau der Windkraft hierzulande. Der Konflikt landet immer häufiger vor Gericht. Am Diemelsee in Nordhessen werden zurzeit neue Windräder aufgestellt. Zuvor wurden alte Anlagen abgebaut. Es ist eines der wenigen Projekte, die es dieses Jahr überhaupt in Hessen gibt. Doch viele Bürger sind dagegen.
Zum einen ist es das Übermaß, die Rücksichtslosigkeit der Planung, auch auf Einsprüche der Menschen so gut wie nicht reagieren. Es sollen weiter die Naturschutzregeln geschleift werden, sodass man noch mehr Windräder bauen kann. Wir haben aber im Moment schon 30.000 Anlagen in Deutschland und man muss dann irgendwann auch erkennen, dass es Grenzen in diesem Bereich gibt.
Sagt Heinrich Hein, Sprecher einer Initiative gegen Windkraftanlagen im Bereich Diemelsee. Auf den Höhenzügen stehen rund 70 Windkraftanlagen. Nach Jahren des Ja zur Windkraft reiche es aber jetzt, erklärt auch Bürgermeister Volker Becker.
Über Jahrzehnte gab es da keinen Widerstand. Im Gegenteil, ne? Man hat sich da schon sehr positiv ausgesprochen. Aber wir wollen halt einen Bereich gerne frei haben von Windkraft. Und dafür werden wir uns auch einsetzen.
In Waldeck-Frankenberg haben sich verschiedene Bürgerinitiativen zur Windveto zusammengeschlossen gegen den Bau weiterer Anlagen.
Speziell für den Bereich Nordwaldeck. Wir haben hier schon 6% der Fläche sind beplant. Für uns ist jedes zusätzliche Windrad nicht akzeptabel. Für uns ist hier Schluss an der Stelle. Und wir werden auch entsprechend den Widerstand organisieren, dass es zu keinen weiteren Bebauungen von Windrädern in unserer Region kommt.
Die Argumente, die Schädigung der eh schon leidenden Wälder, denn immer mehr Anlagen sollen auf bewaldete Höhen. Und Stress, Belastung für Tier und Mensch. Zudem, die Energiewende allein mit regenerativer Energie sei nicht möglich. Doch bei Adorf baut Abowind aus Wiesbaden zwei neue Anlagen mit Rotorblättern 200 Meter hoch, 6,6 Megawatt die Leistung insgesamt, im Austausch für 5 ältere. Die Genehmigung für Repowering liege schon länger vor, so Vorstandsmitglied Alexander Kofka.
Man muss trotzdem das komplette Genehmigungsverfahren absolvieren, man muss die gleichen Studien machen, die gleichen Umweltverträglichkeitsprüfungen, man muss schauen, welche Vögel dort ansässig sind, ob da der Rotmilan brütet, wo der Schwarzstorch langfliegt. Und das passiert ganz regelmäßig auch an Standorten, die schon über viele Jahre für Windkraft genutzt werden.
In Hessen in diesem Jahr bisher nur eine Genehmigung, beklagt auch Stefan Kiewek von der VEW-Gesellschaft für erneuerbare Energien in Waldeck-Frankenberg.
Das Problem, was wir als VEW, aber auch als die gesamte Branche sehen, ist, dass sich die Genehmigungsbehörden zusehends schwerer getan haben und schwerer tun.
Anders als Anlagenhersteller ist der hessische Projektentwickler Abowind noch nicht in wirtschaftliche Schräglage geraten. Doch der Gegenwind nerve schon, so die Geschäftsführung, und zeigt auch auf die hessische Landesregierung.
Eigentlich müssten wir jedes Jahr ungefähr 5000 Megawatt Windkraft ans Netz bringen, um unsere Klimaschutzziele in Deutschland zu erreichen. Das entspricht auf jeden Fall mehr als 1000 Windkraftanlagen, die jedes Jahr neu dazukommen müssten. Das heißt, hier muss die Landesregierung auch dringend aktiv werden.
Ein Beitrag war das von Thomas Korte. Die Krise in der Windbranche, sie kommt für Bund und Länder nicht unerwartet, unter anderem, weil die Förderbedingungen verändert worden sind. Auch ein Bundesland wie Hessen wird da in seinen Ambitionen gebremst, ganz zum Leidwesen des grünen hessischen Energieministers Al-Wazir. Denn eine Säule der Energiewende scheint bedroht. Christopher Plass ist unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Wo ist der Schaden denn größer, in der Politik oder in der Wirtschaft?
Also ich würde mal sagen, die Politik ist insofern besorgt, weil natürlich ein Teil der hessischen Energieversorgung in der Zukunft bis 2050 auch auf erneuerbaren Energien basieren soll. 2050 will man ja zu 100% aus Erneuerbaren die Stromversorgung regeln. Und alles, was da jetzt passiert, nicht ganz unerwartet, ist natürlich ein Torpedo gegen Pläne der Landesregierung. Noch ist politisch so eine etwas abwartende Haltung zu verspüren. Man weist einerseits darauf hin, dass ja 2019 bislang tatsächlich keine neue Windkraftanlage ans Netz gegangen ist. Letztes Jahr wenigstens eine genehmigt wurde. Aber es sind auch noch zahlreiche Anlagen sozusagen in der Pipeline. Die sind genehmigt worden. Der Bau ist noch nicht begonnen worden. Und es gibt auch noch einige, die im Genehmigungsverfahren stecken. Deswegen sagt die Politik, wir sind immer noch auf einem Weg. Aber Berlin muss auf jeden Fall was tun. Und was die wirtschaftliche Seite angeht, da ist ganz klar, viele, viele Investoren, gerade auch Bürgergenossenschaften, aber auch Unternehmen haben natürlich darauf vertraut, dass es weitergehen kann, weil die Zielperspektiven für Hessen eben so sind, wie ich sie beschrieben habe. Und wenn das jetzt alles ins Trudeln gerät, durch die verschärften Förderbedingungen beispielsweise, aber auch durch die zögerliche Genehmigungspraxis in den Regionen, dann steht ein Geschäftsmodell für viele auf dem Spiel.
Welche wirtschaftliche Dimension hat die Windkraft heute in Hessen?
Also ich würde sagen, sie ist immer noch kein maßgeblicher Faktor. Zu sehr guten Zeiten hatte man ungefähr 5.500 Arbeitsplätze in der Windbranche. Und natürlich haben viele private Unternehmen, aber übrigens auch die Kommunen darauf gesetzt, dass man natürlich auch Wertschöpfung dadurch erreichen kann. Zum Beispiel durch zunehmende Steuer- oder Pachteinnahmen in den Kommunen. Und die Unternehmen haben natürlich darauf gesetzt, dass sich das alles auch mittelfristig lohnen wird. Und die stellen nun fest, diese Pläne sind bedroht. Die Perspektiven waren natürlich sehr positiv, weil man gesagt hat, jawohl, Ausbau erneuerbarer Energien, das wird für Hessen in den nächsten 20 Jahren sicherlich ein zentrales politisches Thema. Davon ist im Moment nicht mehr die Rede und deswegen auch die Forderung gerade aus der Wirtschaft. Mensch, beschleunigt doch bitte die Genehmigungsverfahren, sorgt dafür, dass der Bund seine Förderpolitik verändert und vielleicht auch ein praktisches Thema. Es ist ja so, dass in Teilen Hessens sogenannte Windvorranggebiete ausgewiesen werden sollen. Nur dort sollen Windkraftanlagen entstehen können. Aber außerhalb dieser Windvorranggebiete stehen ja bereits viele Anlagen, die vorher genehmigt wurden. Die dürfen beispielsweise nicht repowered werden, also nicht verstärkt werden in ihrer Leistung. Und das macht die Pläne von vielen Investoren zunichte, beziehungsweise gefährdet sie gewaltig und auch da die Forderung an die Politik, da was dran zu ändern.
Christopher Plass, landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden über die Windkraft in Hessen.
HR Info Wirtschaft.
Die einen wollen den Ausbau beschleunigen, die anderen dagegen wollen ihn verhindern. Dieser Widerstand gegen die Windkraft kommt von ganz unterschiedlichen Seiten. Von bundesweit unzähligen Bürgern, die sich zu Initiativen zusammenschließen. Wie zum Beispiel Rolf Zimmermann aus dem Spessart.
Die ursprüngliche Motivation von der Bürgerinitiative Windkraft im Spessart in Anklang mit Menschen und Natur war sicher die Gefahr, dass unsere Dörfer durch Windkraftanlagen umzingelt werden. Und da ist dem Bewohnern gewusst worden, was das bedeutet.
Es ist eine von bundesweit über 1000 Initiativen, die den weiteren Ausbau verhindern wollen. Martina Klärle ist Umweltwissenschaftlerin und Professorin an der Frankfurt University of Applied Science. Sie sagt,
das Hauptargument ist immer der Abstand. Der Abstand zu einer Wohnbebauung und die Sichtbarkeit. Also die Veränderung oder viele sagen auch Verschandelung oder Verspargelung des Landschaftsbildes. Das sind die Hauptgründe, die gegen die Windkraft angeführt werden. Es gibt viele Gründe, die dafür stehen und viele, die dagegen stehen. Und das Baugesetzbuch verpflichtet uns, dieses Für und Wider gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.
Doch was ist gerecht, werden Befürworter und Gegner der Windenergie einwenden. Jürgen Quentin, Referent der Fachagentur Windenergie an Land, sagt,
dieses Gefühl not in my backyard, nicht in meinem Vorgarten. Also man kann sich Energiewende vorstellen, aber bitte nicht so, dass es selber für einen sichtbar wird oder unter Umständen auch zu optischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder Ähnliches führt. Und in der Argumentation wird sich dann aber oft Dingen bedient, die dann sozusagen auf dem Gerichtswege auch mehr Durchsetzungskraft haben. Dort werden diese Personen plötzlich zu Vogelschützern und sehen die Vogelpopulation gefährdet durch den Bau von Windrädern, wohl wissend, dass diese Argumente in einer rechtlichen Auseinandersetzung mehr Gewicht haben, als das persönliche Nicht-Akzeptieren-Wollen von Windenergieanlagen in der Nachbarschaft.
Das gibt Rolf Zimmermann von der Initiative im Spessart unumwunden zu.
Wir haben hier eine Klage gegen diese 6 Windkraftanlagen, die hier genehmigt sind, laufen. Und die können wir nur verhindern, das muss man eindeutig sagen, nur über naturschutzrechtliche Gegebenheiten. Das heißt, wenn wir hier feststellen würden, es wäre ein Flugraumbereich von dem Rotmilan, Schwarzstorch, Schwarzmilan, hätten wir eine Chance, die möglicherweise noch zu verhindern.
Der Naturschutz wird so gegen die Windkraft ausgespielt, sagen Beobachter. Frank Mertin, Energieforscher am Wuppertal-Institut.
Es gibt hier keine goldene Lösung, sondern es sind immer Kompromisse. Letztlich ist dann zu klären, welcher Mehrwert überwiegt. Und da würde ich zum Teil wünschen, dass der Klimaschutz, der letztlich die gesamte Umwelt betrifft, da vielleicht das ein oder andere Mal mehr Stellenwert bekommt als der Artenschutz.
Keine einfache Entscheidung, sagt Professor Martina Klärle.
In allen Bereichen, die, sagen wir mal, für die Umwelt kämpfen und tätig sind, da gibt es eigentlich eine Art Zerreißprobe, denn Die einen kämpfen für den Klimaschutz, also für die Energiewende und weniger CO2-Ausstoß. Das ist richtig und gut. Und die anderen kämpfen für den Artenschutz und das Sterben von seltenen Vögeln. Das ist auch richtig und gut. Und das jetzt gegeneinander abzuwägen, das ist eine echte Herausforderung.
Die Klage der Bürger und Initiativen vor Ort schwebt wie ein Damoklesschwert über den Genehmigungsverfahren in der Windkraftbranche. Mit den Ausschreibungen, den anschließenden Angeboten, den Prüfungen und Entscheidungen, sagt Jürgen Quentin von der Fachagentur Windenergie an Land.
Wird die genehmigte, noch nicht gebaute Anlage beklagt, hat das oft zur Folge, dass diese Anlagen nicht in Betrieb genommen werden können. Wenn ich aber das von der Ausschreibungssystematik her gesetzte Umsetzungsziel nicht in dem Zeitraum erfülle, bin ich als Zuschlagsinhaber gezwungen, eine durchaus saftige Strafe zu bezahlen. Bei einem typischen Windrad heutiger Größe wäre das eine Strafe in der Größenordnung von 120.000 bis 150.000 Euro. Also ich habe durch dieses Gerichtsverfahren eine zeitliche Verzögerung, kann das Projekt nicht realisieren. Und wenn ich diesen Zuschlag, den ich mir ersteigert habe, nicht in der Frist umsetze, muss ich obendrauf noch eine empfindliche Strafe bezahlen. Das ist ein abschreckendes Argument, weswegen Akteure, die mit einer Klage sich konfrontiert sehen oder aber schon angedroht ist, dass die Genehmigung demnächst beklagt werden könnte, dass diese Akteure zurückhaltend mit dem Bieten ihrer Anlagen in der Ausschreibung.
So ist es zu erklären, dass bei der zweiten Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land sich nur ganz wenige Projekte bundesweit beworben haben. Investoren scheuen das Risiko, sagt auch Frank Merten vom Wuppertal-Institut.
Jetzt habe ich das Risiko, ich muss bieten zu bestimmten Terminen und muss quasi parallel sowohl die Ausschreibung bedienen, also das Gebot abgeben, als auch dann die Planung und Errichtung nach Gebotszuteilung schaffen. Und das heißt, die Risiken werden jetzt anders verlagert. Sie finden jetzt eben halt während der gesamten Planungs- bis zur Inbetriebnahmezeit statt.
Die Unsicherheit bleibt also bis zuletzt. Auch ein genehmigtes Projekt kann noch durch eine Klage gestoppt werden. Rein betriebswirtschaftlich betrachtet ist die Windkraft nach wie vor ein lohnendes Geschäft, sagt Umweltwissenschaftlerin Martina Klärle.
Das lohnt sich auf jeden Fall. Windkraftanlagen sind sehr, sehr wirtschaftlich, wenn man sie an den richtigen Standort bringt.
Ein Standort, der über genügend Wind verfügt. Auch hier gibt es Fortschritte, sagt Energiereferent Jürgen Quentin.
Auch die jetzige Vergütungssituation, die sich in den Ausschreibungen erzielen lässt, ist meines Erachtens weiterhin wirtschaftlich. Die Technologieentwicklung in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass viel mehr Flächen oder Standorte heute in die Wirtschaftlichkeitssituation kommen, die vor wenigen Jahren vielleicht noch als nicht wirtschaftlich genug qualifiziert worden sind, weil die Anlagen heute größere Dimensionen erreichen können. Also die Türme werden höher, die Anlagen insgesamt werden höher. Die Technik ermöglicht es, deutlich größere Flügellängen zu gewährleisten, sodass die Anlagen auch an windschwächeren Standorten ertragreich betrieben werden können und dadurch sozusagen auch die Möglichkeit besteht, auch in Hessen Windenergieausbau substanziell zu verbessern, zu erhöhen.
Theoretisch zumindest, denn im ersten Halbjahr wurde keine einzige neue Windkraftanlage in Hessen in Betrieb genommen. Ohnehin sieht es mit der Mitte und dem Süden Deutschlands etwa ab dem Main nicht besonders gut aus. Energieforscher Frank Merten.
Zum einen liegt das daran, dass wir in Süddeutschland tendenziell weniger gute Windgeschwindigkeiten und Standorte mit guten Windgeschwindigkeiten haben. Es liegt auch daran, dass, und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, in manchen Bundesländern wie in Bayern, auch in Nordrhein-Westfalen, sehr restriktive Windkraftverordnungen in Kraft sind. In Bayern konkret die H10-Regelung, das heißt, das Zehnfache der Höhe der Anlage muss als Abstand zum Beispiel zu Wohngebäuden gewährleistet sein. Dann schrumpfen die verfügbaren Flächen, die sich für Windkraftstandorte eignen, sehr stark zusammengehen Richtung 0%. Und das fällt jetzt eben halt auch dem Ausbau auf die Füße, dass es auf der einen Seite zwar den nationalen Rahmen gibt von Ausschreibungen, Aber es gibt natürlich immer noch die länderspezifischen Regelungen, was die Ausweisung von Windkraftgebieten angeht und die Handhabung des Ausbaus.
Der Ausbau der Windkraft geht bundesweit kaum mehr voran. Umso entscheidender die Frage, wie sich Bürger, Gemeinden und Initiativen in den gesamten Prozess von der Planung über die Ausschreibung bis zum Unterhalt der Anlagen einbeziehen lassen. Jürgen Quentin von der Fachagentur Windenergie an Land.
Erste Bemühungen sehen wir ja, dass in einzelnen Ländern beispielsweise Service- und Beratungsstellen eingerichtet werden, wo die Bürger mit ihren Anliegen, mit ihren Fragen kompetenten Rat bekommen, wo auch die Kommunen sich beraten und unterstützen lassen bei der Bereitstellung von Flächen für Windenergieanlagen. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt, der meines Erachtens bundesweit auch Sinn machen würde, ist, dass wir verpflichtende Regelungen einführen, dass von den Windenergieanlagen, die in den Regionen realisiert werden, dass davon auch die Kommunen oder aber die Bürger einen finanziellen Nutzen generieren können, indem es Zahlungen an die Kommunen gibt, die diese Kommunen dann entsprechend den Bedürfnissen in ihrer Gemeinde auch einsetzen können. Und darüber hinaus sollte auch das bisherige Beteiligungssystem nochmal nachjustiert werden, sodass den Leuten frühzeitig die Möglichkeit gegeben wird, in diesen Planverfahren auch sich aktiv zu beteiligen und im Idealfall die Ausgestaltung auch ein Stück weit mitzugestalten.
Die Menschen frühzeitig ins Boot holen, sie am Ertrag beteiligen. Diese Erfahrung hat auch Professor Martina Klärle von der Hochschule in Frankfurt gemacht. Etwa wenn es um die Frage geht, ob Windkraftanlagen einen Schatten auf die umliegenden Gebäude werfen.
Es ist ein großer Windpark, der gebaut wurde. Da war ich in der Planung mit dabei und da war ein landwirtschaftlicher Hof mittendrin, etwa 600 Meter entfernt. Und der Schattenwurf kam da wirklich an. Und der Investor hat zu ihm gesagt, okay, wir bauen das und du kriegst einen Schalter und darfst das Windrad ausstellen, wenn dich der Schattenwurf stört. Und das wurde gebaut, wurde realisiert und im Nachgang sagte der Betreiber, und wenn du es jetzt nicht ausstellst, wenn der Schattenschlag kommt, dann beteilige ich dich an unserem Gewinn. Und plötzlich war diese Windkraftanlagen nie mehr wieder ausgestellt. Also das heißt, man muss die Bürger mitnehmen, sie an dem Profit beteiligen, das ist ganz wichtig. Und auch die Allgemeinheit daran profitieren lassen, also zum Beispiel Kindergartenplätze damit finanzieren, Bibliotheken damit ausbauen oder Feste organisieren. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen vor Ort, und es betrifft ja vor allem die Menschen im ländlichen Raum, da den größten Mehrwert haben und nicht die Investoren aus Frankfurt, Hamburg, Berlin oder gar noch aus dem Ausland.
Bei der Diskussion über Windkraft geht es fast ausschließlich um große Anlagen. Sie sind hierzulande bis zu 240 Meter hoch. Doch es gibt auch kleinere Anlagen, die nicht langwierige Planungen, Prüfungen und Genehmigungen durchlaufen müssen. Vor dieser Sendung habe ich Patrick Jüttemann vom Online-Portal Kleinwindkraft gefragt, für wen diese kleinen Windkraftanlagen denn interessant sind.
Also Kleinwindkraftanlagen sind prinzipiell interessant für Immobilienbesitzer, also Leute, die ein einzelnes Haus mit Strom versorgen wollen. Das kann auch ein einzelnes Gerät sein, zum Beispiel ein Sendemast. Also insofern können das aber auch, es können private Hausbesitzer sein, als auch gewerbliche Immobilienbesitzer. Ja, praktikabel sind diese Kleinwindkraftanlagen, aber vor allem für Gewerbebetriebe.
Sind sie denn rentabel?
Also für private Nutzer sind die Kleinwindanlagen nicht rentabel. Erstens, weil man generell quasi einen sehr mickrigen Einspeisetarif gibt für diesen Windstrom. Das lohnt sich also nicht einzuspeisen, zu vergüten. Das heißt, man muss den Strom selbst verbrauchen. Und wenn man den Strom selbst verbraucht, dann muss man sich fragen, kann ich günstiger selbst Strom erzeugen mit der Windanlage, als ich ihn beim Energieversorger einkaufe? Das ist für Privatleute wohl schwer möglich. Für Gewerbebetriebe mit einer Anlage über 10 Kilowatt Leistung kann das durchaus rentabel sein, vorausgesetzt man hat einen windstarken Standort.
Welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein für so eine kleine Windkraftanlage?
Also das Allerwichtigste ist eben diese windstarke Lage. Das ist das A und O bei so einem Kleinwindprojekt. Das heißt, mitten im Wohngebiet macht das kaum Sinn oder eigentlich keinen Sinn, weil das windschwache Gebiete sind. Eine windstarke Lage, es können Randlagen sein, zum Beispiel Gewerbegebiete, Industriegebiete oder auch Einzellagen, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Höfe. Oder es können auch Hang- oder Höhenlagen sein. Das ist natürlich für ein Bundesland wie Hessen, das auch sehr viel Mittelgebirge hat, ist das natürlich auch wichtig, dass es da Hang- und Höhenlagen gibt, die windstark sind.
Von großen Windkraftanlagen wissen wir, die kosten zwischen einer und vielleicht 9 oder 10 Millionen Euro. Wie viel müssen denn Interessierte für eine kleinere Anlage kalkulieren?
Also im Schnitt 5.000 Euro pro Kilowatt installierte Leistung. Das heißt, eine 1-kW-Anlage würde 5.000 Euro kosten, eine 5-kW-Anlage 25.000 Euro oder ja, eine 20-kW-Anlage eines Gewerbebetriebs kann dann auch über 100.000 Euro kosten. Da gibt es aber eine große Bandbreite. Entscheidend ist immer, was die Kilowattstunde Strom am Ende kostet.
Sagt Patrick Jüttemann vom Online-Portal Kleinwindkraft. Ob klein oder groß, der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt nur noch sehr langsam voran. Derzeit gibt es einfach zu viele Widerstände. Bürger, Umweltschützer, Behörden und Investoren sind uneins. Unser Thema in H-Info Wirtschaft. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen als Podcast, dann können Sie das unter hrinforadio.de.